Relativ viele haben ja Angst im Studium vor dem OP. Einige schreckt die Sorge ab, dass man was falsch machen könnte, und andere haben einfach nur Angst vor dem rauen Ton. Ich liebe ja die Arbeit im OP, genau wie meine heutige Gästin, die Studierende motivieren möchte, dem OP eine Chance zu geben. Von ihr gibt es hilfreiche Tipps, wie ihr als Anfängerin im OP alles richtig macht. Im Zweifelsfall einfach die OP-Pflege fragen.
Ich habe mich als OTA auch gefreut, wenn ich Springer war im Saal und mich jemand gefragt hat und meinte, ich soll mich jetzt waschen, aber ich habe das noch nie gemacht. Könntest du mir zeigen, könntest du es mir erklären? Das war mir immer viel, viel lieber, als wenn dann jemand im Waschraum ist und super unsicher war. Ich glaube, wenn man sich lieb bei der OP-Pflege vorgestellt hat und dann einfach mal nett fragt und sagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich möchte das gerne lernen, da wird keiner Nein sagen oder sagen, habe ich jetzt keine Zeit oder habe ich keine Lust drauf.
Nasmir kennt den OP gut, wenn nicht sogar sehr gut. Wir haben zusammen beide im OP im Herzzentrum in Berlin gearbeitet. Und ich mochte schon immer ihre ruhige, gelassene und unglaublich freundliche Art. Mittlerweile studiert sie auch Medizin und arbeitet nebenbei weiterhin als OTA. Wir reden darüber, wie anstrengend so ein OP-Tag tatsächlich sein kann.
Morgens schon mal was zu essen, vielleicht für den Kreislauf und auch genügend zu trinken und sich auch genügend was mitzunehmen für den Tag, wenn es jetzt ein langer Tag, also wenn man für den gesamten Tag im OP ist, ist es ja schon, geht auch ordentlich auf den Kreislauf, wenn man dann 8 Stunden auf einmal nur an einem Fleck steht.
Es geht darum, warum man niemals im OP rückwärts laufen sollte und warum es normal ist, dass einem auch mal schlecht wird. Neben Tipps zum richtigen Verhalten geht es auch um die schönsten Seiten im OP-Saal, denn die Zusammenarbeit dort ist schon irgendwie etwas Besonderes.
Es ist wirklich ein richtiges Teamwork, so generell auch und vor allem im Laufe der OP dann mit dem Chirurgen. Eben, dass es ohne Worte klappt im Idealfall, dass man beobachtet und allein durch Beobachten vom Situs sieht, jetzt würde er dieses Instrument und jenes Instrument brauchen und natürlich auch lückenlos die ganzen OP-Schritte drauf haben.
Tolle Kollegin mit ganz viel Leidenschaft für die Arbeit im OP. Lasst euch von Nasmir in dieser Folge begeistern.
Ruhepuls. Der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel.
Du kennst es mit Sicherheit auch. Im OP herrscht oftmals ein rauer Ton. Es kann manchmal ein bisschen ungemütlich werden. Das ist für Außenstehende sehr erschreckend. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, woher das kommt.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also ich weiß es auch nicht genau, woran das genau liegt, aber ich würde sagen, man steht im OP ja oftmals so unter Zeitdruck. Das ist oft mit einem Faktor. Man muss ja gewisse Fallzahlen erreichen, dann geht es so gefühlt um jede Minute. Also wir als OTA standen ja auch immer unter Zeitdruck. Und ich glaube, das spielt zum einen mit einer Rolle, weil es wirklich sehr teuer ist, so ein OP zu betreiben. Dann kann ich mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass man so viel Verantwortung natürlich auch trägt. Da kann so viel schiefgehen in der OP und es hat dann so gravierende Folgen. Also erst für den Patienten zum Beispiel, dass es hygienisch alles ideal läuft und dass da keinerlei Fehler passieren, dass man gewisse Zählkontrollen und sowas, sei es jetzt auf Instrumente, auf irgendwelche Zählartikel, Kompressen und Ähnlichem sich bezieht. Das ist darauf bezogen vor allem auch eben so eine angespannte Stimmung ist, weil man eben qualitativ auch ideal arbeiten möchte. Ja.
Und ich habe auch oft das Gefühl, dass selbst wenn der Ton rau wird, dass es gar nicht persönlich gemeint ist. Also
Ja.
oftmals ist es ja so, dass die Person dann in ihrer eigenen Welt gerade steckt und da nicht raus kann, weil er so oder sie oder er so fokussiert ist, dass man gar nicht raus kann. Und ja, das ist irgendwie schwierig, dann irgendwie, wenn man dann von der Seite angesprochen wird und dann vielleicht doch einen Ton nimmt, der unangemessen ist, aber es ist niemals böse gemeint. Also ich habe selten, fast nie irgendwas gesehen, was wirklich persönlich böse gemeint war.
Genau, ich auch absolut nicht. Also ich würde mich jetzt spontan auch an nichts erinnern, wo es wirklich persönlich gemeint war, sondern ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, viel Information kurz und knapp zu formulieren. Wenn es dann vor allem mal schneller gehen muss, es eine Notfallsituation ist oder auch normalerweise versucht man sich ja so kurz wie möglich zu fassen und dann klare Anweisungen zu geben. Und wenn man eben diese Gepflogenheiten, die man so auf Station, auf der Straße hat, so dieses Bitteschön, Dankeschön, wenn man das alles weglässt, kommt es oftmals, glaube ich, auch harscher rüber, als es gemeint ist.
Welche Berufsgruppen trifft man denn als Student oder Studentin im OP?
Also zu Beginn, man geht ja oftmals mit einem Chirurgen runter in den OP, in einem Untersuchungskurs oder so. Also man trifft auf Chirurgen, auf Assistenten am OP-Tisch. Dann hat man ja zwei OP-Pflegekräfte, eine sterile, eine unsterile Saalassistenz, die eine Person dann am Tisch steht, die andere Person eben die Springertätigkeit übernimmt. Dann trifft man auf Anästhesisten, auf Anästhesiepflege, dann genauso Lagerungspflege, mit dem man natürlich in Kontakt kommt. In der Herzchirurgie kommen ja dann noch mehr Berufsgruppen zu, sowas wie ein Kardiotechniker, der dann eben die Herz-Lungen-Maschine bedient. Und ja, also es ist schon ein Riesenteam auf jeden Fall.
Und jetzt die wichtigste Frage für alle, die das erste Mal in die OP gehen. Wie stelle ich mich am besten vor, ohne negativ aufzufallen?
Also ich glaube, ich würde versuchen, selbst wenn ich schüchterner bin, würde ich versuchen, mich auch lauter vorzustellen. Also das war am Anfang für mich immer so das Problem. Ich war immer eher ein bisschen ruhiger und ein bisschen leiser. Also ich würde schon hin, würde mit einer lauteren Stimme sagen, hallo, ich bin Studentin und also Funktion, Namen und einfach freundlich und ja, offen auftreten und natürlich laut sprechen. Das fiel mir besonders schwer am Anfang.
Ja, und selbst dann, manchmal hat man, also ich bin der Meinung, man sollte es nicht persönlich nehmen.
Absolut.
Dass wenn man denn, obwohl man sich bei allen vorstellt und wirklich auch darauf geachtet hat, sich nicht zweimal bei jemandem vorzustellen, dass man trotz alledem dann manchmal angeraunt wird, weil gerade viel Stress ist oder das gerade irgendwie nicht passt, weil jemand irgendwie unter Zeitdruck ist. Also auch da wieder die Erinnerung daran, nicht persönlich nehmen. Es ist trotzdem am Ende des Tages immer wesentlich besser, sich vorgestellt zu haben, als es nicht zu machen. Und ich kann mich auch noch erinnern, selbst wenn man sich zweimal vorstellt, ist es dann so, wieso, wir kennen es doch schon, aber es ist besser, als es nicht gemacht zu haben.
Ganz genau, genau. Ich glaube, ich habe mich auch bei einigen Leuten doppelt und dreifach vorgestellt, weil ich mich entweder nicht erinnern konnte und dann dachte ich mir auch lieber zweimal als gar nicht. Aber ja, genau, das darf man absolut nicht persönlich nehmen.
Und wenn ich noch nie zuvor im OP war, wie genau soll ich das lernen, das Einwaschen und das Sterile Anziehen?
Ich glaube, wenn man sich ganz lieb bei zum Beispiel der OP-Pflege vorstellt, also der Chirurg ist oftmals bei uns zumindest unter Zeitdruck. Also idealerweise hat man dazu einen Untersuchungskurs oder so, da wird es einem beigebracht. Wenn nicht, also bei uns war das, glaube ich, jetzt in Hygiene der Fall, dass man es da durchgesprochen hat, hygienische, chirurgische Händedesinfektion und so ein allgemeines Verhalten im OP nähergebracht bekommen hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich schauen, wenn der Chirurg Zeit hat oder ein bisschen eher im OP ist, würde ich mich da vielleicht an die wenden und einfach fragen und sagen, ich habe das noch nie gemacht, aber ich will es gerne mal lernen. Und wenn das nicht geht, die OP-Pflege eigentlich hat da immer, also ich glaube, ich habe mich als OTA auch gefreut, wenn ich Springer war im Saal und mich jemand gefragt hat und meinte, ich soll mich jetzt waschen, aber ich habe das noch nie gemacht. Könntest du mir zeigen, könntest du es mir erklären? Das war mir immer viel, viel lieber, als wenn dann jemand im Waschraum ist und super unsicher war. Das ist ja für die Person auch eine doofe Situation und hygienisch eben auch nicht die optimale Voraussetzung. Deswegen, ich glaube, wenn man sich lieb bei der OP-Pflege vorgestellt hat und dann einfach mal nett fragt und sagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich möchte das gerne lernen, da wird keiner Nein sagen oder sagen, habe ich jetzt keine Zeit oder habe ich keine Lust drauf.
Sterilität ist ja quasi das A und O im OP. Wie genau vermeide ich denn am besten, dass nichts irgendwie unsteril wird oder ich jemanden unsteril mache oder ja?
Also als OTA-Schülerin haben sie mir auch immer am Anfang gesagt, immer diesen Abstand, eine Armlänge mindestens oder einen Meter. Also alles, was so abgedeckt ist mit den Tüchern, alles, was blau ist, grün ist, das würde ich mir für den Anfang versuchen zu merken, dass ich dazu immer Abstand habe und generell mich versuche, irgendwo zu platzieren, wenn ich jetzt nur zum Zuschauen da bin, dass ich irgendwo weiter im Saal stehe, wo vielleicht jetzt nicht immer wieder jemand vorbeiläuft oder wo ich im Weg stehen könnte. Also einfach das vielleicht beobachten, schauen, wo eine ruhigere Ecke ist oder direkt fragen, wenn man es nicht weiß. Wo kann ich mich am besten hinstellen, wo störe ich nicht und dann von dort aus beobachten. Aber ich glaube, das ist so eine ganz gute Methode, wenn man sich vornimmt, alles, was abgedeckt ist, also alle Tische, der Patient, wenn er abgedeckt ist, alles mit diesen blauen Tüchern sozusagen, blau, grün, ich weiß nicht, ob die noch andere Farben haben, das so als Regel, dass man dazu immer einen gewissen Sicherheitsabstand hält und natürlich auch zu den Personen, die dann Kittel anhaben, die auch in blau-grün sind.
Ja, genau. Und am besten niemals rückwärts laufen.
Genau, genau.
Kommt auch blöd. Manchmal denkt man sich so, ich muss aus dem Weg, ich laufe jetzt rückwärts. Don't do it. Ja. Immer mit Augen nach vorne, weil ansonsten auch wenn man selbst nicht den Anschein hatte, irgendwas unsteril zu machen, man wird ein bisschen strenger beäugt, weil man halt nicht so oft im OP ist und die Leute eigentlich kennen. Und deswegen lieber mal ein bisschen mehr Abstand halten. Und am besten ist es auch, fand ich immer, zu fragen, wo ist denn der beste Ort, wo sehe ich am meisten, wo störe ich euch am wenigsten? So das vorab jemanden zu fragen und wer das ist, ist eigentlich egal. Vielleicht auch den oder die, die man am sympathischsten findet. So manchmal hat man ja mit jemandem irgendwie eher eine Bindung und dann würde ich mich an den einfach hängen.
Ja, das mit dem Rückwärtslaufen, das habe ich am Anfang nie verstanden. Das wurde mir auch mal gesagt und ich dachte, naja, aber ich passe ja auf, ich schaue ja trotzdem so über die Schulter. Aber tatsächlich, nachdem man gesehen hat, dass so oft was unsteril gemacht wird oder man jemanden anrempelt, der einen sterilen Kittel anhat und, absolut. Einer der wichtigsten Tipps, nicht rückwärts laufen im OP. Man meint es ja nicht böse. Man will dann mal schnell jemanden Platz machen oder so und läuft dann gegen den Tisch.
Ja. Und letztendlich ist es nur, weil es halt dann nervig ist und unglaublich aufwendig, das wieder zu steril zu machen. Also ist die Überlegung, machen wir komplett alles neu und es verzögert die OP-Zeit und alles. Und das ist halt der Grund. Also auch, wie gesagt, niemals irgendwie persönlich bösartig oder so, sondern immer nur wegen der Sache an sich.
Genau. Man will ja für den Patienten auch das Beste. Deshalb will man ja auch die Sterilität und alles wahren. Manchmal kommen auch Kollegen, wenn sie mal schnell rückwärts laufen, auch einfach mit der Kasakspitze, mit dem Ärmel ran. Das merkt man ja nicht mal. Dann sind es so, das sind Fehlerquellen, die man dann wenigstens ausschließen kann.
Viele haben ja auch das Problem, dass wenn sie in den OP gehen, so Kreislaufprobleme bekommen oder Angst haben, Sorge haben, dass sie dann irgendwie, dass ihnen schwindelig wird oder was wäre, wenn ihnen schwindelig werden würde, was sollen sie denn machen oder so. Was würdest du sagen, ist in so einer Situation für StudentInnen am besten?
Ich würde wirklich allen nahelegen, morgens schon mal was zu essen vielleicht für den Kreislauf und auch genügend zu trinken. Und sich auch genügend was mitzunehmen für den Tag, wenn es jetzt ein langer Tag, also wenn man für den gesamten Tag im OP ist, ist es ja schon, geht auch ordentlich auf den Kreislauf, wenn man dann 8 Stunden auf einmal nur an einem Fleck steht. Also ich würde auch für die Zwischenzeiten, für die Pausen empfehlen, was mitzunehmen. Und für den Kreislauf auch, wenn man die ganze Zeit steht, vielleicht so ein paar Übungen machen, so auf der Stelle ein bisschen treten oder ein bisschen die Venenpumpe betätigen. Aber vor allem, und was auch absolut nicht schlimm ist, einem kann schlecht werden. Egal, ob es jetzt allein die Aufregung ist, also es muss ja nicht mal an Blut und irgendwas Ähnlichem liegen, sondern teilweise ist es einfach die Anspannung und die Aufregung, man ist das erste Mal da im OP und schaut und dann, das ist absolut nicht schlimm. Und man soll sich einfach an jemanden wenden und sagen, mir wird gerade ein bisschen komisch oder mir wird schwarz vor Augen und sich hinsetzen oder im Fall, wenn es einem natürlich noch schlechter geht, auch aus dem Saal gehen, aber auf jeden Fall Bescheid sagen, weg von den sterilen Tischen, weg vom sterilen Patienten und halt darauf auch achten, dass man sich selber nicht verletzt, wenn man dann doch umfällt, sich nicht irgendwie stößt oder so. Es kam leider wirklich alles vor, deshalb absolut gar nicht schlimm, wenn einem komisch wird. Einfach nur rechtzeitig Bescheid sagen und sich selbst halt auch in Sicherheit bringen. Genau.
Genau, vor allen Dingen, wenn fallen denn nach hinten?
Ja, genau, nicht nach vorne auf den Patienten fallen. Ja.
Ist auch ein bisschen ein etwas unsensibler Spruch, aber es passt. Ja. Ja.
Darf man auch nicht persönlich nehmen, weil es ist wirklich nicht böse gemeint, aber ja.
Und selbst wenn man umkippt, finde ich, ist das auch niemals schlimm. Also ja, vielleicht genau. Hat man danach so ein Gefühl, dass einem das unangenehm ist oder peinlich oder sonst irgendwas. Aber überhaupt nicht. Das passiert dem Besten und das hat auch überhaupt nichts dafür zu heißen, dass man ungeeignet für den OP wäre oder so. Manchmal hat man einfach einen schlechten Tag oder ist kurz vor einem Infekt oder was weiß ich. Ne? Also das ist, muss nicht immer so entscheidend sein. Einfach nochmal probieren, wie du sagst, die ganzen Tipps, die du da vorgegeben hast, ausreichend trinken, auf Toilette gewesen sein, was essen, sich innerlich beruhigen, niemand will einem was Böses, man wird auch nicht überfordert mit Aufgaben, weil es einfach auch um Patienten geht in dem Moment. Und ja, hattest du das schon mal, dass du umgekippt bist oder so ein bisschen Kreislaufprobleme hattest?
Ich habe gerade, während wir darüber gesprochen haben, versucht mich zu erinnern, tatsächlich einmal. Und da war ich schon seit, ich glaube, 8 Jahren im Krankenhaus und seit 3 Jahre Ausbildung plus 3 Jahre Berufserfahrung, seit 6 Jahren im OP. Und bis dann hatte ich das noch nie, dass mir komisch geworden ist, schlecht geworden ist. Und dann bin ich einmal, während ich am Tisch stand, auch am Anfang der OP, also es war jetzt nichts Schlimmes, sondern es war wirklich rein mein Kreislauf. Da hat es mich ein bisschen aus den Latschen gehauen, tatsächlich. Also es hat wirklich nichts damit zu tun, dass man das nicht sehen kann oder so. Ich glaube, im Anschluss bin ich dann, glaube ich, auch krank geworden, ein paar Tage später. Ich war dann einfach nur so schlapp. Der Tag ging schon so los und ich dachte, na, einen kleinen Kaffee, dann wird es schon. Aber ich habe auch nie gefrühstückt, deshalb würde ich nicht empfehlen. Und ja, dann ist mir tatsächlich auch sehr schlecht geworden.
Ich finde es auch verwunderlich, was der Körper so kann. Ich habe einmal 40 Fieber gehabt und ich habe es nicht gemerkt. Ich dachte nur so, irgendwie fühle ich mich komisch. Ja. Und da sieht man mal, was für ein Adrenalin man ausschüttet, wenn man so an so einem OP-Tisch steht.
Absolut, absolut.
Die meisten OP-Säle haben ja auch keine Fenster. Zumindest bei uns. Es gibt manche OP-Säle, die haben Fenster. Hast du das gemerkt, dass dir so das Tageslicht fehlt?
Ja, also man hat ja wirklich, wenn ich vor allem im Winter Frühdienst hatte, fand ich das sehr, sehr schwierig, weil ich bin im Dunkeln in die Klinik und als ich dann Feierabend hatte, war es schon wieder dunkel draußen. Das hat mir wirklich sehr gefehlt. Muss ich echt sagen, das war ein bisschen, wenn man so eine längere Phase das hatte, ich war wirklich froh über jeden Spätdienst, wenn ich dann vorher 1-2 Stunden Tageslicht, Sonne, irgendwas abbekommen kann. Das schlägt auf die Dauer ein bisschen aufs Gemüt, muss ich sagen, weil meine Stimmung schon sehr davon abhängig ist, auch ein bisschen blauen Himmel zu sehen, ein bisschen Sonne zu sehen, das hilft ungemein. Ja, deswegen war ich auch gerne in dem Saal. Wir haben einen einzigen Saal ja gehabt, wo Fenster sind. Da war ich schon gerne, muss ich sagen.
Nochmal die andere Sache, ne? Ich finde, Sophie, ich kriege häufig Fragen dazu, wie man das denn schafft, wenn man da um OP-Tisch steht. Also gerade in der Herzchirurgie steht man ja manchmal, wenn es blöd läuft, 7-8 Stunden, also einen kompletten Dienst durch, ohne wirklich abgetreten zu sein. Wie schafft man das, nicht auf Toilette zu müssen, nicht zu trinken und nicht zu essen? Findest du es belastend? Ich meine, studierst ja jetzt Medizin, kommst ab und zu, aber jetzt nicht so mehr in der Masse. Da hast du ja schon den Vergleich. Findest du es jetzt nachträglich belastend oder ja?
Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied von Vollzeit-Herzchirurgie zu Medizinstudium, wo man auf einmal trinken kann, auf Toilette gehen kann und es ist alles super ungezwungen. Es war schon wirklich ein Unterschied, aber ich merke, man trainiert das auch gefühlt ein bisschen. Also wenn ich jetzt mal da bin und 8 Stunden durch am Tisch stehe, bin ich dann ordentlich platt. Und in der Zeit, in der ich in Vollzeit gearbeitet habe, war das schon so komplett eingespielt. Es war ganz normal, dass man mal 8 Stunden durchsteht. Aber in der Zeit habe ich tatsächlich, weil ich eben nicht gefrühstückt habe, ich bin aber auch nicht jemand, der gerne frühstückt oder morgens isst. Also ich kriege dann erst so mittags, nachmittags Hunger. Deswegen war nicht essen nicht ein Problem für mich, aber das auf Toilette gehen. Ich muss gefühlt alle 2 Minuten, nachdem ich auch nur irgendwas getrunken habe, Wasser, Tee, Kaffee, es ist unglaublich. Also ich habe gefühlt die kleinste Blase überhaupt. Und das war immer ein Problem. Und ich musste, und das ist ein bisschen peinlich mir zu erzählen, aber ich habe es immer getimt morgens. Also ich habe in der Nähe von der Klinik gewohnt, ich musste gar nicht so früh aufstehen. Bin aber 2 Stunden vor Dienstbeginn aufgestanden, habe direkt einen kleinen Espresso getrunken, Schluck Wasser hinterher. Und habe dann nichts weiter getrunken und bin dann in der Klinik auf Toilette. Und es hat genau gepasst, wenn ich mich zu Dienstbeginn gewaschen habe, konnte ich 8 Stunden stehen. Aber wenn es irgendwie eine große Tasse Tee war, dann kam das schon nicht mehr hin.
Mit einem Espresso und einem Schluck Wasser.
Ja, ist auch absolut nicht empfehlenswert, aber das war, also so konnte ich es timen, dass ich nicht auf Toilette musste. Ja, absolut nicht gesund. Und dann waren natürlich fast jeden Dienst die Kopfschmerzen zu Dienstende da. Deswegen fällt mir das auch so schwer. Jetzt in der Uni natürlich, da trinkt man morgens Wasser, trinkt man einen Kaffee, dann trinkt man zwischendurch einen Tee, ein Wasser. Und wenn ich dann wieder da bin, ist es schon echt schwierig. Aber ich versuche das mit dem Time immer noch so hinzubekommen. Ja, wenn es ein Spätdienst ist, natürlich umso entspannter. Dann kann ich vorher essen, trinken, aber da halte ich auch diese 2 Stunden wieder ein, dass ich dann rechtzeitig nicht mehr muss.
Ja, dann merkt man mal, wie ungesund das eigentlich ist, ne?
Absolut.
Eigentlich kein Beruf fürs Alter.
Absolut. Und es war für mich normal, als ich in Vollzeit gearbeitet habe. Aber das ist natürlich auch ein bisschen meine Marotte, das muss man noch dazu sagen. Ich glaube nicht, dass das jeder so macht in der OP-Pflege. Aber ja, jetzt merke ich echt, was für ein Unterschied das ist. Und wie viel gesünder ich jetzt lebe mit regelmäßig Wasser trinken und allem.
Wenn man jetzt so eine Operation, gerade auch so die einzelnen Schritte nicht kennt, weil man einfach noch nie im OP war und das vielleicht jetzt im Studium so ein bisschen gelernt hat, also man weiß dann vielleicht, wie eine Wippe-Operation geht, kann sich das aber dann trotzdem von den Schritten her nicht vorstellen, wie dann Schicht für Schicht eröffnet wird. Wie kann man denn das trotzdem nachvollziehen, wenn man dann da steht?
Also ich würde auf jeden Fall jedem, der dann in den OP geht, vorschlagen oder raten, sich vorzubereiten. Also man hat ja irgendwie, man findet das ja online oder auch in Medizinbüchern, in Chirurgiebüchern, ist es ja Schritt für Schritt erklärt. Ich würde wirklich jedem ans Herz legen, einmal rüber zu lesen, dass man ungefähr weiß, welche Schritte in der OP
kommen könnten.
Kommen könnten, weil das hilft ungemein. Also man versteht dann auch viel mehr, was in der OP gemacht wird, was, wo, wie. Also man kann dann auch mitsprechen, wenn irgendwelche Fragen gestellt werden, kann man das auch mit beantworten oder sich das anatomisch zumindest herleiten. Ja, ich würde wirklich, mein Kater möchte mitreden.
Darf er gerne.
Ja.
Aber außer Miau Miau wird nichts kommen, ne?
Ja, leider. Genau, also das würde ich wirklich jedem ans Herz legen, sich vorzubereiten und die OP-Schritte durchzugehen, aber ja.
Na, ich habe ja immer, also klar, vom Anfang an, wenn man jetzt so blande hingeht und überhaupt gar nichts weiß und so gesagt wird auf Station, man konnte sich auch nicht vorbereiten, so ist es ja meistens. Mhm. Ach, weißt du was, gute Idee, wir sind heute so gut besetzt, geh doch mal in den OP. Und du denkst so, okay, na gut, was wird denn gemacht? Und ich habe das dann so gemacht, weil mir es teilweise auch passiert ist, dass ich dann ganz schnell auf dem OP-Plan oder was die mir gesagt haben, geguckt habe, was gibt's denn da? Also da steht ja dann nicht nur Darm raus oder so, sondern da steht dann PPD-Wippel oder so und oder noch ein paar Details, welche Instrumente benutzt werden oder was so der Plan ist. So manchmal steht ja so eine Abkürzung da. Und da habe ich ganz schnell versucht, so im Internet mit dem Handy rauszusuchen, so ganz grob, was würde wohl ablaufen und was sind so Fragen, die könnte man so ganz typisch Studierenden stellen. Und dann habe ich versucht, irgendwie auch von der OP-Pflege rauszufinden, was gerne gefragt wird und habe das auch noch schnell recherchiert. Damit macht ihr einen sehr guten Eindruck, das funktioniert meistens. Also ich bin damit sehr gut gefahren. Und dann ist es auch cool, weil die ChirurgInnen haben dann so ein bisschen das Gefühl, man hat sich vorbereitet, man kommt jetzt nicht komplett unvorbereitet dahin und dann fangen die an, von sich aus zu erklären, zumindest die Guten. Und dann wird's schön, weil dann wird man auch erkennt man Strukturen und kann die wirklich auch namentlich zuordnen. Das macht dann auch richtig Spaß und ab dann lernt man halt auch unglaublich viel.
Absolut, absolut.
Als Studentin, vor allem auch im PJ, hat man ja oft den Job so als Hakenhalter. Und ja, ist ja nicht so selten Hakenhalterin, Beinhalterin. Das sind so die klassischen Dinge, wo man schon mit den Augen rollt, wenn man denkt so, hey lol, also ich kann auch gerne noch ein bisschen mehr machen, die chirurgisch interessiert sind. Ich würde auch was anderes machen, als nur hier so in Anführungsstrichen dumm rumstehen und nichts machen. Wie kann man das trotzdem durchhalten?
Sehr gute Frage. Ich würde versuchen, also rein, um jetzt für die Praxis einen Tipp zu geben, ich würde versuchen, den Haken dann nicht so in der Luft zu halten, weil es kommt drauf an, welcher Eingriff es ist und wie lange man das halten muss. Wenn es 5 Minuten sind, gar kein Problem. Wenn es ein Eingriff ist, wo man ein paar Stunden lang diesen Haken in der Position halten muss, würde ich echt empfehlen, die Unterarme ablegen. Dann hat man wenigstens ein bisschen, also dann kann man ein paar Muskel weniger ansteuern und auch man wird nicht zittern, man kann es echt in Position halten. Das so allein als praktischer Tipp. Und ansonsten versuchen immer mitzuschauen, immer die Augen im OP-Feld zu lassen.
Also nur im übertragenen Sinne?
Genau. ja, also die OP mitverfolgen, die Schritte versuchen mitzuverfolgen, wenn man sich eben idealerweise vorher so belesen hat, schlau gemacht hat, versuchen die Schritte zu erkennen. Und also ich habe immer versucht, dann im Kopf so zu erklären, jetzt macht er das und das und der nächste Schritt wäre dies und das, sowas. Dann bleibt man auch wirklich bei der Sache, dann macht es auch Spaß. Und zur Not Fragen stellen, gerne, wenn die Chirurgen natürlich, wenn es gerade passt und die Chirurgen und Chirurginnen ein Ohr haben und Zeit haben in dem Moment, wenn es jetzt nicht angespannt ist. Und ansonsten, wenn einem ein bisschen der Kreislauf absackt, wirklich Venenpumpe schon wieder.
Also ich muss mal auch wirklich sagen, dass es gibt einige ChirurgInnen, die haben keine Lust zum Erklären. Das ist einfach so. Und es ist auch, wenn man das einmal selber gemacht hat, dann weiß man auch, wie anstrengend das ist. Also arbeiten und parallel noch jemand anlernen oder jemand was erklären, ist super anstrengend. Das wirkt immer nicht so, aber das ist wirklich, ja, manchmal ein bisschen anstrengend. Nichtsdestotrotz gehört es dazu, meiner Meinung nach. Und am besten ist es, wenn man sich diejenigen rauspickt, bei denen man das Gefühl hat, erstens, die wollen gerne erklären und von denen hat man schon gehört, dass sie gerne erklären oder gerne was zeigen. Das ist immer toll, weil dann geht man denen aus dem Weg, die einen selber auch nicht unbedingt im OP haben wollen und unterstützt die, die auch Spaß dran haben. Das ist dann so eine Win-Win-Situation. Das kriegt man dann auch mit den Tagen raus. Vielleicht sind 1-2 Momente, die sind nicht so schön und machen nicht so einen Spaß, aber spätestens dann, wenn ihr die richtigen erwischt habt, dann wird's cool.
Ja, absolut. Das ist wirklich, der Tipp ist echt Gold wert, weil sobald man wirklich jemanden findet, dem es auch Spaß macht zu erklären, Also dann traut man sich ja auch, kann man mehr aus sich rausgehen, kann mal nachfragen, wieso macht man dies so, das so. Und es macht der Person, die erklärt, auch einfach Spaß. Und ich finde, es ist ein ganz anderes Zusammenarbeiten. Und somit meidet man eben auch die das vielleicht nicht so gern machen, was auch okay ist. Aber ich finde eben auch, es gehört wirklich mit dazu. Man möchte ja auch die nächsten Generationen anlernen und man möchte ja auch gute Kollegen haben, wenn sie dann später fertig sind mit dem Studium.
Und sie haben ja anscheinend auch mal eine gute Ausbildung genossen. Ich hoffe es zumindest.
Genau.
Und dann wäre das nur im Sinne derer, ne?
Ja.
Was gehört denn eigentlich alles zu einer Ausbildung als OTA?
Also rein inhaltlich, also die Ausbildung ist ja so in Theorie und Praxis ein bisschen geteilt. Die Theorie ist eher schulisch, würde ich sagen. Da hatten wir so Fächer wie Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre. Wir hatten auch ein bisschen Pharma tatsächlich, OP-Lehre natürlich, Instrumentenkunde gehört damit rein und ein großer Block war auch Hygiene. Und in der Praxis haben wir dann, das ist glaube ich, es war mehr als die Hälfte vom Gefühl her, würde ich sagen, da waren wir dann in Kliniken eingesetzt, mit denen unsere Schule kooperiert hat. Und da hat man dann wirklich praktisch im OP gearbeitet. Wir hatten einen Stationseinsatz mit, damit man auch so die restlichen OP-Bereiche, wenn man jetzt keine Vorerfahrung hat, kennenlernt. Endoskopie war auch mit drin und Rettungsstelle auch. Und ja, damit hat man so einen groben Einblick in die gesamte Klinik bekommen und dann vor allem aber die Einsätze waren dann im OP. Ich glaube, Allgemeinchirurgie zum größten Teil, Traumatologie, Orthopädie auch und dann immer wieder aus kleineren Fächern, so aus einer Gruppe an kleinen Fächern immer wieder was, damit man überall ein bisschen reingeschnuppert hat.
Und welche Aufgaben bzw. Verantwortlichkeiten hat man dann später als OTA, wenn man dann im OP-Saal steht?
Dazu gehört sowas wie den OP-Saal vorbereiten mit Instrumenten, Geräten, die man für die OP braucht. Dann ist man eben oftmals zu zweit. Eine Person übernimmt dann die ganzen sterilen Tätigkeiten, so Tische vorbereiten, also alles steril decken, dann die Instrumente steril annehmen und ebenfalls vorbereiten. Die unsterile Saalassistenz würde dann so Geräte eben anschalten, besorgen, Sachen einstecken, Dokumentation nebenbei machen. Dann arbeitet man ja im Rahmen der OP dem chirurgischen Team zu und assistiert dort eben auch mit Patientenlagerung in vielen Kliniken auch. Manchmal hat man gesondert Lagerungspflege, manchmal macht man das komplett als OTA mit selbst. Und dann am Ende die Nachsorge, also den Patienten natürlich betreuen, im Idealfall auch Patienten mit annehmen, eben in der Lagerungspflege. Und dann würde man sowas wie die Wundversorgung mit dabei auch eine Assistenz eben sein und dann den Patienten wieder ausschleusen und in Richtung Aufwachraum weiter begleiten.
Und besonders als Teil des OP-Teams ist man schon, wie der Name sagt, Teil eines Teams. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde schon, dass der OP nochmal eine ganz andere Teamzugehörigkeit hat. Also wenn dann wirklich alle für einen Patienten, für eine Patientin arbeiten, hat das nochmal einen anderen Spirit als auf Station, wenn man dann irgendwie ja doch irgendwie so zwischen 12 und 20 Patienten hat. Das ist dann, man kümmert sich natürlich auch um die, aber trotzdem ist es diese Teamzugehörigkeit irgendwie nochmal eine ganz, ganz andere. Und da ist man natürlich ein ganz wichtiges Glied in dieser Reihe, wo man auch, wo es viele Bereiche gibt, wo ich finde, dass sich das auch überschneidet. Also, dass man auch mal der Anästhesiepflege hilft, dass man, dass einem selber geholfen wird, dass man in Absprache ist, ganz eng mit den anderen Teams oder den anderen Zugehörigen wie Anästhesie oder Kardiotechnik jetzt in der Herzchirurgie. Und auch ganz viel so lenken kann. Man hat auch mal, ich weiß gar nicht, wer das meinte, aber irgendwie, dass eine gute OTA ist, wenn man blind operieren kann. Also so, wenn man fast schon wie symbiotisch ist mit dem Chirurgen oder der Chirurgin und das dann halt so Hand in Hand geht. Und wenn man das von außen beobachtet, denkt man so, woher wusste sie oder er, dass genau jetzt dieses Instrument gebraucht wird? Oder so Sprüche wie, geben Sie mir das, was ich brauche, nicht das, was ich sage.
Genau. Ja, absolut. Also es ist wirklich richtiges Teamwork, so generell auch und vor allem im Laufe der OP dann mit dem Chirurgen. Eben, dass es ohne Worte klappt im Idealfall, dass man beobachtet und allein durch Beobachten vom Situs sieht, jetzt würde er dieses Instrument und jenes Instrument brauchen und natürlich auch lückenlos die ganzen OP-Schritte drauf haben. und parallel im Hinterkopf haben, brauche ich jetzt irgendwelche Implantate demnächst, muss ich mir irgendwas anreichen lassen, irgendein Medikament. Das ist schon wirklich eine hohe Kunst, muss man sagen, aber genau das.
Und das ist ja also wirklich eine enge Zusammenarbeit. Da kommen wir zum nächsten Thema, Kommunikation. Also wir hatten ja schon gesagt, dass der Ton schon ein bisschen rauer werden kann im OP. Wie funktioniert denn eine gute Kommunikation im OP?
Ja, ich würde sagen, solange es die Situation zulässt, natürlich immer freundlich bleiben, nicht irgendwas Persönliches da austragen oder nicht aus persönlichen Gründen mit irgendjemandem nicht nett sein oder ja, also sowieso die ganz normalen Kommunikationsregeln, selbst wenn man Kritik hat, die auf eine nette Art und Weise zu äußern und nicht anklagend, sondern zu sagen, ich glaube, es würde besser klappen, wenn wir das so und so vielleicht versuchen. Und ja, immer laut und deutlich miteinander sprechen. Ja, tatsächlich das, also so viel, so wie wir am Anfang eigentlich auch schon gesprochen haben, so viel Information in so kurzer Zeit wie möglich. Aber solange es die Situation zulässt und es keine Notfallsituation ist, gerne auch trotzdem Bitte und Danke sagen.
Ja, es klingt immer so, als wenn der OP wie so ein Militärsbereich wäre, wo man wirklich nur mit ganz kurzen Ansagen und so möglichst wenig Spaß, wie es geht, arbeitet, aber ist ja gar nicht so.
Absolut also, nicht, nein. Also es gibt ja auch Säle, in denen man Musik hört im Hintergrund, also es ist immer von dem Chirurg oder von der Chirurgin abhängig und es kann auch wirklich super ausgelassen und entspannte Stimmung sein. Aber ich glaube, ich würde vor allem Studenten empfehlen, am Anfang eher ruhig zu sein, weil das auch, man muss ein Gefühl dafür entwickeln, zum Beispiel zu welcher Zeit im der OP man der Chirurg oder die Chirurgin besonders konzentriert sein muss, dass man da genau nicht spricht oder wenn man spricht, nur im Flüsterton irgendwas erfragt oder so. Und bis man eben dieses Gefühl dafür entwickelt hat, dass man nur mit einem Blick in Richtung OP-Feld das einschätzen kann, würde ich empfehlen, immer eher ein bisschen zurückhaltender und ruhiger und leiser zu sprechen. Und wenn man merkt, das Team unterhält sich, man redet über das Wochenende oder was man vorhat und wenn es so eine ausgelassene, nette Stimmung ist und man miteinander redet und lacht, da kann man absolut dann natürlich mit sich unterhalten. Aber das würde ich so, also einfach nur ein bisschen feinfühliger, was das angeht, dass man so ein Gefühl dafür entwickelt, in welcher Phase der OP, sagen Sie so, in welcher Phase der OP man sich gerade befindet.
Ja, das ist ein guter Hinweis, auf jeden Fall. Wie gehst du damit um, wenn es während der OP zu Komplikationen kommt?
Versuchen wirklich ruhig zu bleiben. Ich glaube, ich werde dann noch ruhiger als sonst. Also ich bin, glaube ich, eh schon so jemand, als OTA zum Beispiel am Tisch auch eher ruhiger. Und in so einem Moment werde ich eher noch ruhiger und beobachte. Also ich schaue mit, was ich machen kann, wo ich mit angreifen kann, ob jetzt irgendjemand Hilfe braucht, selbst wenn ich als unsterile Saalassistenz im Saal bin. So wie du auch gesagt hast, man ist wirklich ein gesamtes Team und auch es ziehen wirklich auch alle an einem Strang. Wenn ich sehe, dass die Anästhesie irgendetwas braucht, wo ich vielleicht auch helfen kann, dann versuche ich damit anzupacken. Wenn meine sterile OP-Schwester oder mein OP-Pfleger gerade alles hat, dann schaue ich eher, wo ich bei den anderen Berufsgruppen helfen kann. Oder ich beobachte wirklich aufmerksam, schaue, ob mir was auffällt, was ich machen könnte und höre ganz aufmerksam zu, ob mir irgendwelche Anweisungen gegeben werden, damit ich das dann schnell umsetzen kann.
Und mit einer der wichtigsten Sachen ist nicht panisch werden.
Genau.
Nicht panisch werden, Komplikationen, die werden mit einberechnet von vornherein. Dafür klären wir auf vor der Operation. Und es ist uns auch zu jeder Zeit bewusst, dass es zu Komplikationen kommen kann. Und das passiert ja nicht super häufig, aber es passiert halt auch ab und zu. Und dann wissen wir auch ganz genau, was zu machen ist. Also man braucht da keine Sorge haben. Und wenn es mal ein Moment ist, wo es dann wirklich schlimmer wird, also wo vielleicht ein Patient auch auf dem OP-Tisch verstirbt oder so, man erlebt das mit als Studentin, als Student, dann kann man sich auch, finde ich, immer an die OP-Pflege wenden oder mit jemandem, mit dem man sich gut versteht, also fresst das nicht in euch hinein oder so, sondern tauscht euch darüber aus, wenn euch das belastet, ist auch eine Sondersituation im Krankenhaus, also de facto stirbt fast niemand. Das ist so krass wirklich, wenn man das mal so beobachtet, auch auf Station, es dauert halt, also dass das mal passiert, also einerseits will man das ja gar nicht, weil lieber in dem eigenen Umfeld als jetzt in einem Krankenhaus und auf dem OP-Tisch ist es ja noch viel seltener. Und wenn man das dann mal mitbekommt und vielleicht damit Probleme hat, dann wendet euch unbedingt immer an Leute, die euch gut tun.
Ja, absolut, genau. Wenn es irgendwelche Sachen sind, die einen plagen, irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Fragen, die man sich stellt, auf jeden Fall. Ich glaube, da wird jeder in so einer Situation, das ist ja für uns auch, egal wie lange man im Krankenhaus arbeitet, das ist ja immer eine Ausnahmesituation. Und deshalb wird da, glaube ich, jeder Verständnis für haben. Und wenn man sich dann an jemanden wendet, egal aus welchem Teambereich, auch ehrlich gesagt, wird jeder ein offenes Ohr, glaube ich, dafür haben und wird die Fragen beantworten, das nochmal mit einem durchsprechen.
Gehst du eigentlich, seitdem du selber Medizin studierst, in deinem Job als OTA anders mit Studierenden um im OP als vorher oder ist es genauso wie vorher?
Sehr gute Frage. Ich glaube, also ich würde sagen, ich war vorher auch sehr, habe versucht, sehr verständnisvoll zu sein, aber da war mir zum Beispiel nicht bewusst, dass die Sachen, die Inhalte, die wir in der OTA-Ausbildung gelernt haben, hygienisch, das waren ja auch wirklich die ganzen praktischen Kniffe. Ich bin davon ausgegangen, dass man das im Medizinstudium genauso lernt. Aber das ist ja nicht so. Und das hat mich wirklich überrascht. Und seitdem habe ich auch ein anderes, ich würde sagen, wirklich, da bin ich verständnisvoller und bin eher bereit, auch schneller was zu erklären und zu fragen und zu sagen, hattet ihr das nicht, ist gar kein Problem. Und um da halt auch Wissen zu vermitteln, aber um da auch einen Blick drauf zu haben. Das war mir tatsächlich vorher nicht klar, bevor ich selbst gestudiert habe. Ich dachte, das wäre selbstverständlich und jeder würde das. Jeder würde sozusagen die gleichen praktischen Skills irgendwie lernen. Aber ja.
Es hilft schon alleine zu wissen, auf welchem Ausbildungsstand der oder die Person ist, ab einem gewissen Grad. Also Formulatur, was bedeutet das? PJ, was bedeutet das? Wenn man halt nicht Medizin studiert hat und vielleicht jetzt auch nicht auf dem aktuellsten Stand des Medizinstudiums ist, dann weiß man auch gar nicht, was wissen die Studierenden denn zu diesem Zeitpunkt überhaupt? Und entweder überfordert man sie vollkommen oder man unterfordert sie. Und beides ist doof, weil in beiden Momenten geht man raus und denkt sich so, irgendwie gelernt habe ich nichts. Und das ist mir jetzt auch auf Station aufgefallen, dass ich so dachte, hey komm, okay, da sind jetzt Formulantinnen oder PJlerinnen und die müssten jetzt da und da sein und das sind die Ansprüche. Also es ist ja das Schöne, wie du sagst, dass wenn man jetzt im Studium ist, das wiedergeben kann, was einem selber auch gut tun würde, wenn man in der gleichen Situation stecken würde.
Ja, absolut, genau die Sachen, die man eben auch praktisch braucht. Man hat so viel theoretisches Wissen auch, was man vermittelt bekommt, aber solche Sachen kommen manchmal zu kurz. Also ich muss sagen, wir haben das bisher schon echt ganz gut gehabt, auch im Rahmen eben von Hygiene. Aber ich weiß, dass es nicht gang und gäbe ist an anderen Universitäten, deshalb.
Hat eigentlich das einen Einfluss auf dein Medizinstudium, dass du die Ausbildung vorher gemacht hast und OTA bist?
Also jetzt bin ich ja am Anfang vom klinischen Teil, beziehungsweise das erste klinische Semester habe ich jetzt abgeschlossen.
Yay, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. ich würde sagen, es wird immer mehr. Also in der Vorklinik waren es wirklich Sachen wie Anatomie und Physiologie. Da hat es mir echt ein bisschen geholfen, aber darauf habe ich mich auch die ganze Zeit gefreut, dass es jetzt im klinischen Teil eben wirklich besser wird und mehr wird. Weil in Biochemie und in Physik und in Chemie hat mir die Ausbildung leider fast nichts gebracht, muss man ehrlich sagen. Da hat man eher vielleicht aus irgendwelchen Vorerfahrungen aus der Abi-Zeit profitieren können. Aber jetzt im klinischen Teil geht es wirklich los mit Pathologie. Und das ist, ich finde es allein schon leichter. Natürlich haben wir es nicht in dem Umfang, in der Ausbildung, in dem Detail wie jetzt im Studium. Aber ich habe zumindest ein Grundwissen und ich habe ein Grundverständnis, wo ich immer dran anknüpfen kann. Und ich merke einfach, wie mir das Lernen auch viel leichter fällt, weil ich nicht lernen muss, was ist ein Herzinfarkt. So von Grund auf. Man weiß es, man hat ein Wissen und kann darauf immer weiter aufbauen. Und das ist wirklich sehr, sehr erfrischend, wenn ich vor allem sehe, wie es manchen Kommilitonen schwerer fällt, sich Sachen zu merken. Und man hat natürlich die Krankheitsbilder einfach schon im Kopf, weil man die in der Ausbildung gelernt hat. Und ja, so gewisse Pathologien und alles, das weiß man. Deshalb jetzt ernte ich hoffentlich die Früchte in dem klinischen Teil.
Wolltest du schon immer Medizin studieren oder hat sich das erst im Verlaufe deiner OTA-Tätigkeit so entwickelt?
Also ich wollte ursprünglich direkt nach dem Abi schon Medizin studieren und das seit ich ein Kleinkind bin irgendwie. Also das war die ganze Zeit präsent und dann hat sich das so ein bisschen, weil eben die Situation auch so schwierig ist. Ich hatte nur einen Zweierschnitt und bin damit natürlich nicht reingekommen und habe mich dann orientiert, habe dann ewig ein FSJ gemacht auf Station, dann Rettungsstelle, dann habe ich den OP kennengelernt. Und dann hat sich so ganz schnell für mich wirklich eine gute Alternative aufgetan. Und ich habe auch wirklich Spaß daran gehabt, als OTA zu arbeiten und auch irgendwie als Praxisanleiterin zu arbeiten, Wissen weiterzugeben, Prüfungen abnehmen. Und es hat mich wirklich auch erfüllt. Und dann kam irgendwann der Punkt nach 4 Jahren Vollzeittätigkeit, dass ich so mich angefangen hat, ein bisschen zu wurmen, weil die Arbeit hat wirklich Spaß gemacht und das möchte ich absolut nicht missen. Es hat mir auch sehr, sehr viel, also auch für meine persönliche Entwicklung gebracht, aber auch für mein Studium jetzt. Aber dann kam wieder so die Fragezeichen auf, und werde ich dann nicht bald zu alt? Also soll ich das machen, wenn dann jetzt und nicht noch später? Und so bin ich dann, so habe ich dann wieder angefangen, mich mit Studium zu befassen und habe wieder angefangen, mich so vorsichtig zu bewerben. Und dann, ja, so kam das. Also es war eigentlich schon immer da, aber ist dann nochmal aufgeflammt, kurz vorher.
Das ist doch gut, das ist doch super.
Ja.
Und du hast das Gefühl, ist auch genau der richtige Weg, ne?
Absolut, absolut. Also wirklich, das hätte ich nie gedacht, aber dass mir sogar die Vorklinik Spaß macht und ich weiß es nicht. Also allein das Studium macht einfach Spaß, so viele Dinge zu verstehen, zu begreifen, wie das alles funktioniert im Körper und was für ein System das ist, das so auf so winzige Details angewiesen ist, dass es funktioniert. Ich finde es, also in der Pathologie jetzt auch, ich finde es faszinierend zu studieren, also allein dieses Wissen und die Patienten, die Anamnesegespräche finde ich auch immer so schön, weil man ja ganz, ganz selten wirklich Patienten hat, die gar keine Lust darauf haben oder die wirklich nicht gut auf einen so zu sprechen sind und auf einen gut reagieren. Die meisten sind ja super dankbar, super nett, erzählen und das finde ich allein auch wirklich schön. Also ich bereue es nicht.
Jetzt hast du ja ziemlich viel Berührung mit der Chirurgie gehabt. In welche Facharztrichtung möchtest du mal gehen? Weißt du schon?
Ich würde schon sagen, was Chirurgisches. Auf jeden Fall. Also das ist das, was ich mir gut vorstellen kann. Wobei ich jetzt auch angefangen habe, mich so für Sachen wie Humangenetik und sowas zu interessieren. Also das finde ich auch sehr spannend. Aber ich glaube, jetzt aktuell stand Ende 5. Semester eher was Chirurgisches, würde ich sagen.
Und weißt du auch, welche? Aber nicht Herzchirurgie, oder?
Ich finde Herzchirurgie wirklich wunderschön anzusehen. Aber mich schreckt ein bisschen die Arbeit. Ja. Man hat es ja eben so nah mitbekommen. Und die ganzen Rufdienste und die Nächte, die Arbeitszeit und die Belastung würde mich also jetzt aktuell noch abschrecken. Aber ich finde, es ist wirklich mit einer der schönsten chirurgischen Bereiche. Es ist super schön zuzugucken. Und ich kann immer noch bei einer OP, die ich vielleicht schon 200, 300 Mal gesehen habe, kann ich immer noch da stehen und es faszinierend und schön finden.
Also ich würde mich freuen, wenn du kommst.
Ich würde mich auch freuen. Ich kenne das Team, man fühlt sich wohl. Es wäre auf jeden Fall wirklich schön. Also auch vom Team her, vom Haus her, es wäre, mal sehen, wer weiß, vielleicht in 5 Semestern hat sich das...
Wer weiß. Vielleicht bessert sich die Situation auch irgendwann mal. Ich habe keine Ahnung. Ja.
Das wäre wirklich sehr schön.
Nasmir, ich danke dir für deine Zeit. Wir kennen schon relativ lange und mich hat das total interessiert, auch was du jetzt so in deinem Studium und so machst. Also danke dafür. Ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Abend und bis dann.
Dankeschön. Hat mich gefreut.
Ich auch.
Ciao.
Das war Ruhepuls, der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel. Moderation Florentine Klemann. Projektleitung Nadine Spöri. Redaktion Dr. Vera Prinosil, Alina Schulte und Ines Elsenhans. Produktion und Technik Johannes Sassenroth und Benze Böritz.